Welches deutsche Bundesland ist berühmt-berüchtigt dafür, dass es bei der Windkraft eher zögerlich vorangegangen ist in den letzten Jahren?
Ich habe natürlich als erstes an unsere Freunde im Süden gedacht, Bayern, ja. Aber auch Baden-Württemberg, zur Überraschung vieler, da es ja seit vielen Jahren grün regiert wird.
Genau. Das ist in Bayern, das kann man glaube ich ganz klar sagen, das war jahrelang politisch motiviert. Man hat einfach alles blockiert, was man blockieren konnte, ob das eine Stromtrasse oder ein Windpark war.
Diese berühmte 10-H-Regel.
Ja. Genau. Und dann, ja, wie konnte das in Baden-Württemberg passieren? Das ist ja auch so ein riesengroßes Verbrauchszentrum, wo eigentlich gerade Windenergie benötigt wird. Muss dazu sagen, genauso wie bei den Bayern, da gibt es wahnsinnig viel Solarenergie, aber haben wir auch gelernt in den letzten Jahren, die Sonne scheint nicht abends und nachts. Das ist immer kompliziert. Da muss dann der ganze Strom aus dem Norden hingebracht werden.
Das haben wir erst in den letzten Jahren gelernt.
Ich schon, ja. Wenn du das vorher wusstest.
Ja, ich meine es mal beobachtet zu haben. Ja, ich glaube in Baden-Württemberg wurde immer so als Grund an erklärt, dass es so ein bisschen was mit der Topografie zu tun hat, Flächenmangel.
Das ist Erdkunde, also, ne?
Topografie, ja, Erdkunde. Ja, so, es gibt viele Hügel, das okay. ist einfach nicht so die richtige Beschaffenheit. Das hieß es jedenfalls immer, aber ich glaube, das reicht noch nicht ganz als Begründung.
Ich habe sofort an Boris Palmer gedacht, der Bürgermeister der Grüne von Tübingen. Wir haben im Januar 2025 mit ihm gesprochen. Er hatte sich über die Bundeswehr beschwert, die ihm, glaube ich, verboten hat, im Umfeld von Tübingen Windräder zu bauen. Ich glaube, das hatte was mit Einflugschneisen und den Helikopterrouten und solchen Dingen zu tun. Ich bin aber Anfang dieses Jahres auch auf ein Interview von Sebastian Sladek von der EWS Schönau im Schwarzwald bei den Klimareportern gestoßen. Der hat sich dort über wahnwitzige Pachtforderungen beschwert.
Ja, Wahnsinn. Also
war mir auch neu.
Ja, aber passt natürlich. Baden-Württemberg, da ist viel los. Das sind wohlhabende Ortschaften. Da Flächenmangel hatte ich jetzt das nur so genannt, aber das gehört natürlich auch dazu.
Und trotzdem stellt sich mir dann die Frage, warum wird da in einem von den Grünen regierten Bundesland nicht irgendwie eingegriffen? Aber das Gute ist, das können wir jetzt heute alles klären. In dieser Folge des Klimalabors mit dem Bruder von Sebastian Sladek, Alexander Sladek. Auch er gehört dem Vorstand der EWS Schönau an. EWS, das sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS war ganz vorn dabei bei der Energiewende. Die hat man uns sehr ans Herz gelegt, uns damit zu beschäftigen. Die hat nämlich praktisch mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl begonnen, sich für erneuerbare Energien einzusetzen. Und jetzt sagt uns Alexander Sladek, ob und wie wir Windenergie nach Baden-Württemberg bekommen. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie uns Zeit für uns nehmen.
Ja, sehr gerne. Hallo auch von meiner Seite.
Ja, hallo auch von mir. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass auch die Anti-Atomkraft-Bewegung weitestgehend aus Baden-Württemberg motiviert wurde, gesteuert wurde, wäre jetzt so, klingt dann so verschwörungstheoretisch, so ist das gar nicht gemeint.
Ich glaube, genau das war der Hintergrund.
Auf gar keinen Fall. Aber bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Ganz genau, vielen Dank. Alexander Sladek, lassen Sie uns mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Wo liegt Schönau eigentlich?
Und wie ist die Topografie?
Und ja.
Also Schönau gibt es, glaube ich, 17 Mal in Deutschland.
17 Mal?
Den Ort Schönau im Schwarzwald, den gibt es tatsächlich nur einmal. Und er liegt am südlichsten Zipfel des Schwarzwaldes, also kurz vor der Schweizer Grenze. So könnte man es schon sagen. Es ist sehr, wir würden sagen, bergig, nicht hügelig. Also ich sag mal, die Höhenunterschiede sind hier schon deutlich und vom Tal auf den Berg hoch sind es dann im Extremum auch mal etwas über 1000 Meter. Das kann man hier schon erleben.
Und ist das ein gutes oder ein schlechtes Gebiet für Windkraft? Weil auf Bergen habe ich ja auch, das ist ja auch immer relativ windig dort, also eigentlich gar nicht so verkehrt, oder?
Ja, es gibt tatsächlich sehr, sehr gute Windkraftstandorte, was die Windhöfigkeit angeht. Also da ist einfach im Jahresmittel richtig Wind vorhanden. Ob die Standorte deswegen gut sind, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Einfach weil die Erschließung dann doch ein sehr, sehr anspruchsvolles Unterfangen ist. Man muss die Anlagen ja auf den Berg hochbekommen. Das Thema Artenschutz, Naturschutz, das spielt natürlich eine zusätzliche Rolle. Wobei das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Das ist in jedem Bundesland gleichermaßen nachher notwendig zu prüfen für eine Genehmigung. Die Topografie ist schon herausfordernd, definitiv.
Und gerade da, wo es richtige Berge sind, hier oben im Norden Deutschlands sozusagen, da sieht man das ja eher selten.
Den Teufelsberg und den Müggelberg und den Kienberg.
Ich glaube, die würde man in Baden-Württemberg eher Hügel nennen. Also
das wären Hügel, ja.
Genau, das wäre eher umgekehrt.
Kleine Erhöhung in der Landschaft.
Aber gerade da ist natürlich schon so, dass man mit dem, früher hat man dann so gesagt, mit dem Verschandeln mit Windrädern sozusagen besonders vorsichtig sein möchte. Sie zucken schon mit den Augenbrauen bei diesem Begriff, wenn ich das richtig sehe. Aber ist das ein größeres Thema, dass man sagt, hier unsere schöne Berglandschaft, die wollen wir eben auch nicht mit Windrädern beglücken?
Ja, definitiv. Ist ein Thema. Ich habe den Eindruck, es hat ein bisschen abgenommen. Es war insbesondere vor 10, 12 Jahren noch ein größeres Thema. Aus meiner Sicht aber auch ein durchaus sehr ein relevantes Thema. Also ich unterhalte mich auch mit Menschen, die Probleme mit Windrädern auf dem Bergrücken haben, wenn die sagen, ich mag die Optik nicht, ich mag nicht, wie es aussieht, es verschandelt das Landschaftsbild. Das ist eine subjektive Meinung, die aber objektiv überhaupt nicht bestritten werden kann. Da kann ich nur sagen, ja, also da kann man nur darüber diskutieren, welchen Mehrwert bietet ein Windrad, überwiegt das die Beeinträchtigung der landschaftlichen Beeinträchtigung. Ich persönlich finde sie schön, insbesondere wenn sie sich drehen, muss ich sagen, habe ich sehr positive Emotionen, keine negativen Emotionen. Aber wie gesagt, ist einer der Punkte genau wie das Thema Lärmemissionen von Windrädern. Ja, es gibt welche und ja, die können stören. Und das sind für mich sind das die zwei wichtigsten Punkte eigentlich, um auch in der Diskussion mit Befürwortern oder Gegnern sich auseinanderzusetzen.
Betreiben Sie denn als EWS Schönau selbst Windparks oder Windräder?
Ja, tun wir. Wir haben einen Park hier bei uns im Südschwarzwald, wissen also sehr genau, wie anspruchsvoll es ist. Das ist übrigens der höchstgelegene Windpark in Deutschland, also von den Fußpunkten her über dem Meer mit, glaube ich, 1168 Metern gibt es keinen höher gelegenen. Aktuell, wer weiß, mal gucken, was in Bayern noch passiert.
Ja.
Gibt es da einen Wettstreit?
Nein, also ich glaube eher ein positives sich unterstützen. Ich sage mal, wir sind ja in einer gewissen Weise Leidensgenossen, dass wir einfach viel zu wenig Windkraft in den beiden Bundesländern haben. Also es geht jetzt nicht darum, sich gegenseitig zu behindern, sondern eher sich zu motivieren und sich zu unterstützen.
Vielleicht auch voneinander lernen, wie man das am besten in so einen Berg reinbaut, so ein Windrad oder so ein Windpark.
Ja. Also da gibt es natürlich sehr, sehr spezielle individuelle Situationen, wo sie den spezifischen Standort natürlich sehr, sehr genau sich anschauen müssen. Aber natürlich gibt es auch Erfahrungsaustausche mit Projektierern von uns jetzt insbesondere ins Fränkische hinein. Das ist auch eher hügelig aus Schwarzwälder Sicht.
Das Verhältnis bei Ihnen ist aber wahrscheinlich auch so ein Spiegelbild von dem Verhältnis der Erneuerbaren so generell in der Südregion. Ich vermute, Solarenergie bei der EWS Schönau macht einen sehr viel größeren Anteil an der Erzeugung erneuerbaren Stroms aus als die Windenergie?
Nee, tatsächlich sind wir relativ 50-50. Also wir haben ungefähr doppelt so viel Photovoltaikleistung installiert, aber einfach durch die Jahresvollbenutzungsstunden kommt in etwa die gleiche Menge Stromertrag nachher aus unseren Solaranlagen wie aus den Windparks.
Dann eine zweite These von mir. Die Solarenergie kann man bei Ihnen aber in der Südregion im Schwarzwald einfacher umsetzen als die Windenergie.
Definitiv. Also aber ich glaube, auch das ist bundesweit so, dass Sie natürlich mit einem Solarpark viel schneller vorankommen, kürzere Planungs-, Genehmigungs- und Errichtungszeiten haben, viel schneller nachher Strom einspeisen. Das ist bei uns nicht anders. Natürlich ist es auch hier etwas herausfordernder, Flächen zu finden. Ich glaube, wir haben sehr viele landwirtschaftlich nicht gut geeignete Flächen in Baden-Württemberg. Allerdings sind die dann auch nicht immer trivial zu erschließen, gerade was die Netzanschlüsse angeht. Das nützt mir einfach nichts, wenn ich dann 15 Kilometer Mittelspannungstrasse legen muss, dann wird das Projekt nachher unwirtschaftlich, selbst wenn die Fläche hervorragend geeignet wäre.
Also fast so ein bisschen das umgekehrte Problem von Brandenburg, wie wir es hier kennen, wo es viele landwirtschaftlich gut nutzbare Flächen gibt, schön flach, wie es eben im Vergleich zum Schwarzwald ist. Und da werden aber auch gerne Solarparks große draufgestellt, weil es eben günstig ist und schnell angeschlossen werden kann. Und dann sagt man aber wieder, da Nahrungsmittel anbauen ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Und bei Ihnen ist es umgekehrt. Eigentlich kann man die anders auch nicht groß nutzen, aber es macht es dann auch schwierig anzuschließen. Gibt es dafür Ihrer Meinung nach eine Lösung?
Das ist eine
ich glaube, bei der Photovoltaik stehen wir nochmal bei einem anderen Problem. Das liegt einfach daran, dass wir mittlerweile an sehr vielen Zeitpunkten im Jahr so viel Strom aus Sonnenenergie im Netz haben, dass wir uns fragen müssen, was machen wir denn sinnhaft damit? Also ich bin eigentlich der Meinung, wir sollten relativ zügig in die Wasserstoffproduktion in Deutschland einsteigen, wenn man sich anschaut, wie viel Energie wir abregeln müssen, weil einfach kein Bedarf da ist. Das Ganze ist natürlich noch kein funktionierender Business Case, sodass irgendjemand sagt, ich nehme jetzt Geld in die Hand, ich investiere in einen Elektrolyseur. Nichtsdestotrotz meine ich, dass man mit Forschungsvorhaben, Pilotvorhaben, auch mit öffentlichen Geldern da sicherlich in die richtige Richtung gehen könnte. Ansonsten bei der Photovoltaik, ja, also ich die Zubauzahlen sind meines Erachtens auf einem hervorragenden Niveau. Im Gegensatz zur Windkraft sind wir bei der Photovoltaik sehr, sehr gut unterwegs. Und ich sehe da jetzt nicht, dass man irgendwie besonders intensiv nachsteuern müsste, um hier mehr Zubau hinzubekommen. Eventuell das Thema Agri-Photovoltaik stärker noch in den Fokus nehmen, aber gar nicht unbedingt meines Erachtens aus dem Gesichtspunkt heraus, dass wir so eine scharfe Flächenkonkurrenz zwischen Stromerzeugung und Landwirtschaft haben, sondern eher die Landwirtschaft wird aufgrund des Klimawandels zunehmend Schwierigkeiten bekommen. Da geht es um Wasserversorgung, es muss Regenwasser aufgefangen werden, es muss in Zisternen zurückgehalten werden, es muss künstlich bewässert werden, aber auch das Thema, ich sag's mal flapsig, Sonnenbrand bei Pflanzen. Das heißt, wir kommen eher aus einem agrarischen Gesichtspunkt dazu, glaube ich, ist, dass man sich mehr damit beschäftigen sollte, einfach weil es Mehrwerte bietet, die wir sonst gar nicht haben.
Weil Sie die Genehmigung oder beziehungsweise weil Sie angesprochen haben, beim Solarausbau, da befinden wir uns auf einem guten Niveau, auf einem guten Weg. Man sieht ja auch zumindest bei den Genehmigungszahlen für die Windenergie, dass wir auch dort diese zweite Delle, die wir hatten, ich glaube, die hat 2016, 17 eingesetzt und dann sind wir tatsächlich, ich glaube, wir hatten mal so 5, 6, 7 Gigawatt pro Jahr zugebaut und dann ist das so wirklich so runtergekracht. Aus diesem Tal haben wir uns jetzt wieder hochgearbeitet und ich meine, das kann man in den Zahlen von Energy Charts zum Beispiel sehen, aber auch beim Bundesverband Windenergie. Dieses Jahr geht es jetzt so los, dass wir die einstigen Höchstzahlen wieder übertreffen und dann in den kommenden 2, 3, 4 Jahren tatsächlich immer so 8, 9, 10 Gigawatt Windenergie zubauen. Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, ist das Problem, das passiert nach wie vor nicht so wirklich in Bayern und Baden-Württemberg und anderen südlichen Regionen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
So ist es. Wir haben viel zu wenig Projekte, die in die Realisierung tatsächlich in den südlichen Bundesländern gehen.
Und können Sie für uns dann einmal, ich benutze jetzt Claras Lieblingswort, aufdröseln, warum das so ist. Weil alle ja inzwischen, glaube ich, wissen um das Problem, im Süden haben wir große Verbrauchszentren, da brauchen wir unbedingt mehr Windenergie. Sie haben jetzt schon gesagt, es ist ein bisschen komplizierter, ein Windrad in den Berg zu bauen, aber dafür würde man ja eigentlich auch eine Lösung finden, speziell wenn man eine grüne eine grün geführte Landesregierung hat. Gehe ich davon zumindest aus. Ist das wie bei Boris Palmer das Problem die Bundeswehr oder was ist das Problem, das Ihr Bruder beschrieben hat mit diesen wahnwitzigen Pachtforderungen?
Ja, also es ist ein Bündel oder ein Blumenstrauß an Problemen, die da zusammen oder nicht Problemen, sondern an Faktoren, die da zusammenkommen, die dann, ich sag mal, zu dieser Problemlage führen, dass wir viel zu wenig Zubau in Baden-Württemberg oder auch in Bayern sehen. Es gibt Faktoren, die sind bundespolitisch beeinflussbar, steuerbar. Würde ich erstmal noch mal kurz zur Seite lassen und erstmal auf die landespolitischen gucken.
Katharina Reiche machen wir später.
Auf der Landesebene das Thema Flächenausweisung war in den letten, ja, ich würde mal sagen, 6, 7, 8 Jahren immer wieder auch ein Thema hü-hot. Erst heißt es, die Regionalverbände planen, dann heißt es, nein, die Kommunen planen, dann heißt es, Rolle rückwärts, die Regionalverbände planen die Windvorranggebiete. Das ist natürlich, das hat jetzt nicht gerade der Beschleunigung von Flächenausweisung zugute getan. Das einfach sehr lange sehr unklar, wo sind eigentlich Gebiete, in denen nachher konkret auch geplant werden kann und darf.
Und wer darf sie festlegen?
Genau, wer sie festlegen darf, ist jetzt entschieden. Die Gebiete sind festgelegt. Ich glaube, wir haben da jetzt ein gutes Fundament. Wichtig ist, das regelmäßig auch zu überprüfen, weil die Gebiete sind natürlich nicht aufgrund ihrer wirtschaftlichen Umsetzbarkeit geprüft worden. Das heißt, hier wird auf eine Windgeschwindigkeit geguckt und wird gesagt, alles unter x Meter mittlere Windgeschwindigkeit pro Sekunde pro Jahr ist zu wenig, kommt raus. Aber ob die Geschwindigkeit, die dann da angesetzt wurde, als grundsätzlich erstmal geeignet oder prüfbar überhaupt ausreichend ist, dass da ein konkretes Projekt entsteht, steht da ja gar nicht drin. Also ob ich jetzt einen Standort habe, der da 5,5 Meter pro Sekunde mittlere Jahreswindgeschwindigkeit hat oder einen mit 7, das sagt der Regionalplan überhaupt nicht. Und mit 7 wird jeder sagen, Halleluja, hier kann man in der Projektierung gehen, und bei 5,5 Meter pro Sekunde muss man sagen, oh, das wird wahrscheinlich nichts werden. Das heißt, das Thema Flächenausweisung war ein Hemmschuh definitiv. Hinzu kommt in Baden-Württemberg ganz klar das Thema Genehmigung von den Genehmigungsbehörden. Da ist das kein null böse Unterstellung. Da ist einfach wenig Erfahrung vorhanden mit der Thematik, und dementsprechend sind die Verwaltungsmitarbeiter da auch langsamer, vielleicht auch vorsichtiger, um keine Fehler zu machen. Da würde ich mir tatsächlich einen stärkeren Austausch zwischen den Bundesländern, zwischen den einzelnen Genehmigungsbehörden, den Mitarbeitern wünschen, einen Erfahrungsaustausch, dass wir hier mehr Tempo hinbekommen, weil das ist einfach ja überflüssig in einer gewissen Weise. Dann denke ich, in Baden-Württemberg das Thema Netzanschlüsse, ich habe es vorher angesprochen bei der Photovoltaik, wir haben sehr, sehr große Distanzen. Und immer wieder Schwierigkeiten, Netzanschlusszusagen zu bekommen, die dann auch zu einem wirtschaftlichen Projekt nachher führen können. Teilweise muss man auch mehrfach mit den Leuten in Dialoge treten. Man hat eigentlich einen zuständigen Netzbetreiber, der weist einem dann einen Anschlusspunkt zu, der ist in 15 Kilometer Entfernung. Es gibt einen Netzbetreiber, der ist vielleicht 5 Kilometer vom Projektgebiet entfernt, und der weist einen aber, wenn man den fragen würde, einen Anschlusspunkt in 7 Kilometern zu. Das heißt, das ist nicht effizient an der Stelle.
Und da muss dann immer eine neue Stromleitung oder Stromtrasse hingebaut werden, was dann auch wieder Genehmigungen und...
Genau, Sie müssen natürlich auch die abführende Stromtrasse planen und sich genehmigen lassen. Mir geht es vor allem sehr stark um die Verzögerungen, die da entstehen, dass die Netzbetreiber nicht ganz klar ist, wer jetzt eigentlich in der... Ja, eigentlich in der Pflicht ist, ist klar, aber ob die beste Lösung ist, ist nicht klar.
Wer ist denn in der Pflicht?
Na, in der Pflicht ist schon der Netzbetreiber, in dessen Gebiet sozusagen Sie die Anlage errichten. Der ist verpflichtet, dass die Anlage auch ans Netz angeschlossen wird. Aber ob das wirtschaftlich das Sinnhafteste ist oder nicht, ob es nicht besser wäre, beim Nachbarnetzbetreiber anzuschließen, das ist erstmal unbekannt. Und da kommen einfach Verzögerungen raus. Und dann der Punkt, den Sie angesprochen haben, das Thema Flächensicherung. Ja, wir sind in einem sehr hügeligen, teilweise auch bergigen Land. Der Wind weht in den Höhenlagen besser als in den Tälern. Dementsprechend sind die geeigneten Windkraftstandorte oben auf den Bergrücken Kämmen. Klassischerweise haben wir natürlich aber auch hier die Gemarkungsgrenzen verlaufend. Das heißt, Sie haben eine Kommune, die profitiert nachher von so einem Windpark, weil es auf ihrer Gemarkung ist. Die interkommunale Zusammenarbeit ist teilweise suboptimal ausgeprägt, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Aber sie stellen sozusagen den Nachbarn was vor die Nase. Das steigert natürlich Konflikte zwischen Kommunen. Dann gibt es da wieder Notwendigkeit, sich abzustimmen. Also ich glaube, hier wären auch Beteiligungsmodelle für die Bürger über die Kommunalgrenzen hinaus. Das wäre ein hervorragender Punkt. Und dann als letztes
komme ich jetzt. Darf ich da einmal kurz an der Stelle nur eingreifen? Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, eine Kommune sagt, passt auf, wir stellen die Windräder bei uns so hin, dass sie unsere Bürgerinnen und Bürger möglichst nicht bemerken. Und dann eventuell ist aber 50 Meter hinter dem Windpark dann die nächste Gemeinschaft. Und dort stehen dann alle vor den Windrädern.
Genau, das kann natürlich passieren, ja. Oder auch, Sie haben die Flächen, die gehören der einen Kommune und die kriegt die Pachtzahlungen dafür. Die andere guckt viel mehr auf den Windpark, kriegt aber keinen Cent.
Es ist ja auch so, wenn es an der Grenze steht, sehen beide Kommunen die Windräder, aber nur eine der beiden Kommunen profitiert finanziell davon wahrscheinlich.
Ja, was die Pachtzahlungen angeht. Also diese Kommunalabgabe über das EEG, die zieht ja sozusagen so einen Radius drumherum. Da sind dann auch die Kommunen dabei. Aber die ist natürlich im Verhältnis zu dem, was die Pachtzahlungen ausmachen. Geld ist Geld. Jeder Bürgermeister mit einer klammen Kommune wird sagen, nehme ich, kein Problem. Nichtsdestotrotz, die Räder auf der eigenen Gemarkung und vor allem auf den eigenen Flächen zu haben, ist natürlich viel, viel spannender.
Und die Pachtzahlungen sind so teuer, weil?
Nee, die Pachtzahlungen sind unterschiedlich. Da muss man ganz klar differenzieren, meines Erachtens. Das kommt darauf an, ob Sie mit Privatpersonen Flächen pachten oder ob sie von der öffentlichen Hand Flächen pachten. Die Privatpersonen können in der Regel sehr, sehr gut bemessen, was ist tatsächlich das Angebot des Projektierers, was er da bekommt? Gibt es überhaupt einen Konkurrenzprojektierer, der ihm was anderes anbietet? Was ist eine vernünftige Größenordnung? Also ich habe jetzt noch nicht bei den Privaten erlebt, dass da exorbitant daneben gegriffen wurde. Die haben ja auch nur diese Fläche. Das muss man dann ja auch berücksichtigen. Die haben ein tatsächliches Eigeninteresse, dass hier dann auch ein Windrad errichtet wird. Nur die Fläche in den Pachtvertrag zu geben, auf dem oder basierend auf dem nachher kein Windrad errichtet wird, bringt denen ja nichts. Dann gibt es auch keine Pachtzahlung. Bei der öffentlichen Hand sieht es anders aus. Die Kommunen sind da teilweise politisch unterwegs, würde ich behaupten. Das heißt, da kann eine Windkraftverhinderungssteuerung rüber gemacht werden, was man sagt, oh, der Standort da drüben ist aber 150.000 Euro Mindestpacht pro Jahr, wo man sagen muss, okay, so kann ich natürlich als Kommune steuern. Das ist nur in einem geringen Maße möglich, muss man mal ganz ehrlich sagen, weil die Kommunen dürfen eigentlich nicht den Ausbau der Windkraft gezielt verhindern. Nichtsdestotrotz, auch da gibt es natürlich Vorstellungen, dass man jetzt hier unglaubliche Mengen an Geld bekommt. Aber auch bei den Kommunen ist das Gleiche wie bei den Privaten. Die haben ja eine sehr überschaubare Anzahl an Flächen, die überhaupt in Frage kommen. Und dann kommt sozusagen der dritte Akteur in Baden-Württemberg, der ganz relevant ist. Das ist Forst BW, also die Staatsforsten Baden-Württemberg, denen sehr, sehr viele Flächen, insbesondere im Schwarzwald, auf den Höhenlagen gehören. Das heißt, man diskutiert dann sehr häufig mit denen über das Anpachten von Flächen. Und da werden teilweise ja sehr hohe Forderungen gestellt. Ich drücke es mal etwas vorsichtig aus, weil in der Regel wird ja nicht gefordert, sondern es wird eine Auktion gemacht. Und die Auktion setzt einfach viel zu stark den Wert darauf, wer bietet die Höchstpacht. Also es wird nicht geschaut, wer sind die Akteure, gibt es ein Bürgerbeteiligungsmodell, wie soll das Projekt umgesetzt werden etc. Es wird einfach nur geguckt, wer bietet die meiste Pacht. Und das führt nachher zu Projekten, die häufig nicht umgesetzt werden. Das muss man ganz deutlich sagen.
Das sind aber nur Windkraftprojekte, von denen wir sprechen, oder können das ja auch andere Projekte sein?
Nee, ich rede jetzt gerade nur von Windkraftprojekten.
Okay.
Also. Und gibt es einen Erfahrungszuwachs? Also, weil Sie gesagt haben, es mangelt häufig an der Erfahrung, vor allem in den Behörden, die das dann beschließen müssen. Aber Sie sind ja jetzt schon eine ganze Weile dabei. Windkraft ist jetzt auch nicht ein ganz neues Phänomen. Also würden Sie sagen, es gibt eine Veränderung in den letzten Jahren?
Ja, es gibt eine Verbesserung definitiv. Es ist halt die Frage, von welchem Niveau kommend und wo will man hin? Ehrlicherweise muss man auch sagen, einfach, wir haben relativ wenig Genehmigungsanträge in Baden-Württemberg. Das heißt, der Wissensaufbau, der Erfahrungsaufbau geht auch nicht so schnell vonstatten wie in Niedersachsen in dem Landkreis, wo einfach viel mehr Anträge gestellt werden. Und das Zweite, was dazu kommt, wir sind natürlich hier in einem sehr, sehr politisch-regulatorischem Umfeld, wo es dauernd irgendwelche Änderungen und Anpassungen gibt. Und das ist, ich habe da sehr großes Verständnis für Mitarbeiter, für den konkreten Mitarbeiter in der Verwaltung, der sich da schwer tut, voranzukommen. Ich glaube auch eher, dass man das mit Programmen auf einer höheren Ebene lösen sollte, tatsächlich zu sagen, wie kriegen wir mehr Tempo rein, mehr Austausch, mehr Sicherheit bei den Leuten. Weil wie gesagt, ich will niemandem unterstellen, dass er absichtlich als Verwaltungsmitarbeiter eine Projektgenehmigung oder die Errichtung eines Windrads verzögern will. Das ist einfach mangelndes Wissen, mangelnde Erfahrung und sehr, sehr komplexe Verwaltungsvorschriften.
Und haben Sie den Eindruck, also der eine grüne Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, ist jetzt weg. Jetzt gibt es einen neuen grünen Ministerpräsidenten mit Cem Özdemir. Ich hatte mir die Mühe gemacht, in den grün-schwarzen Koalitionsvertrag reinzuschauen. Und dort steht drin, das Ziel ist, das Zuschlagsvolumen bei Ausschreibungen für Windkraft in Baden-Württemberg zu erhöhen. Bislang genehmigte und genehmigungsfähige Windkraftanlagen müssen tatsächlich realisiert werden. Da gibt es auch ein Bekenntnis zum Ausbau der Windenergie im Staatswald, das mich neugierig gemacht hat, was es damit auf sich hat. Aber das klingt ja eigentlich, als sollte es in die richtige Richtung gehen, theoretisch zumindest. Geht es in der Praxis auch in die richtige Richtung?
Es geht in die richtige Richtung. Also auch wenn man jetzt sagt, wir haben 15 Jahre grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg und da sei nichts passiert. Das stimmt ja nicht. Es ist schon einiges passiert, nur im Verhältnis zu wenig. Das heißt, Baden-Württemberg hat zwar marginal aufgeholt seinen Rückstand gegenüber den anderen Bundesländern, aber halt nur marginal, weil da ist natürlich auch einiges passiert. Baden-Württemberg, wie gesagt, hat ein bisschen aufgeholt. Deswegen, es geht in die richtige Richtung. Das Tempo ist zu gering.
Aber gab es denn mal ein Gespräch, wenn Sie sagen, dass zum Beispiel Forst Baden-Württemberg, Forst BW, die, die wahnwitzigsten Pachtforderungen stellt, das ist ja tatsächlich, das liegt ja in Länderhand, oder?
Das liegt grundsätzlich in Länderhand. Natürlich könnte, das ist das Landwirtschafts-, Land- und Forstwirtschaftsministerium, heißt es, glaube ich, in Baden-Württemberg, die unter denen sitzt Forst BW als Verwaltungsbehörde oder Institution, vielleicht das bessere Wort. Die könnten natürlich politische Vorgaben machen, tatsächlich.
Aber wollen sie auch nicht, damit man sich mit denen nicht verscherzt. Also ich glaube, sich mit Landwirten und Bauern anlegen ist immer schwierig. Ich weiß nicht, wie viele dort zu Forst BW.
Die reden ja über ihre eigenen Flächen vor allem. Also es ist ja wirklich so, dass Forst BW 60% der Flächen oder der interessanten Waldflächen gehören. Das heißt, das ist einfach Landeseigentum. Und natürlich kann eine Landesregierung sagen, wir möchten, dass die Projekte in die Umsetzung kommen. Und dementsprechend machen wir auch eine Pachtberechnung, die irgendwo, einen fairen Ausgleich schafft zwischen Interesse der öffentlichen Hand, hier Einnahmen zu generieren, aber auch Interesse, eines privaten Investors, ein Projekt umzusetzen, was ja auch politisch gewünscht ist. Ich meine, wir wollen erneuerbare Energien und wir wollen was für den Klimaschutz tun.
Jetzt haben Sie vor allem Forst BW genannt. Boris Palmer hat uns, wie schon erwähnt, vor allem die Bundeswehr genannt, die auch Probleme macht sozusagen, weil sie da bestimmte Einflugschneisen auch nicht hergeben kann. Wie ist da Ihre Wahrnehmung im Verhältnis?
Ja, also die Bundeswehr beziehungsweise auch andere, ich meine, Sie haben ja auch Themen mit Behördenfunk, Richtfunkstrecken etc., wo Sie nicht dazwischen geraten dürfen. Sie haben Tiefflugschneisen, Sie haben Helikopterrouten und was weiß ich was. Ich glaube tatsächlich, dass der größere Hebel, oder ich würde da zwei Hebel sehen. Der eine ist tatsächlich meines Erachtens, die größere Problematik kommt aus den Pachtforderungen vom Forst BW. Das verhindert meines Erachtens viel mehr Projekte, als die Bundeswehr sie verhindert in Baden-Württemberg. Aber das ist nur ein Bauchgefühl, das möchte ich gleich dazu sagen. Ich habe das jetzt nicht genau recherchiert. Das Ärgerliche bei der Bundeswehr ist, dass die aufgrund von Geheimhaltungsvorschriften viele Dinge nicht öffentlich transparent machen dürfen. Und Sie als Projektierer dann auch gar nicht erfahren, ist hier eigentlich eine Tiefflugschneise, kann ich hier überhaupt ein Windrad hinbauen oder ist hier drüben eine Radaranlage, die irgendeinen Luftraum überwacht, wo ich nicht ins Radarfeuer reingeraten darf mit meinem Windrad. Das kriegen Sie dann, wenn Sie die Genehmigung einreichen, gesagt. Dann wird geprüft und Sie haben also, ja, eventuell haben Sie schon 1 Million Euro in Ihr Projekt gesteckt, bis Ihnen irgendjemand sagt, ach übrigens, das kommt überhaupt nicht in Frage. Hier ist ein militärisches Sperrgebiet, was Sie in keiner Karte vorher sehen konnten.
Das was klingt, ja auch so sein sollte. Lässt sich nicht so einfach auflösen, ne?
Aber trotzdem klingt das alles so im Großen und Ganzen nach gehörigen Kommunikations- und Absprachenproblemen, wo, ich weiß nicht, manchmal habe ich den Eindruck, zu viele Köche verderben den Brei. Das ist auch so ein Prinzip, aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Ja, ich bin immer nach der Suche nach Lösungen einerseits, auf der anderen Seite aber auch möchte ich verstehen, was die Motive hinter bestimmten Dingen sind. Und ich habe teilweise schon den Eindruck, hier ist auch ein politisches Lager mit am Werke. Denen geht es nicht darum, das Tempo beim Klimaschutz und beim Ausbau der Erneuerbaren zu erhöhen, sondern entweder ist das Tempo sowieso schon schnell genug oder es sollte verlangsamt werden. Aber das ist erstmal eine Unterstellung an der Stelle.
Das klingt jetzt wie die Umschreibung von unserer Wirtschafts- und Energieministerin.
Das haben Sie gesagt.
Ich wollte gerade sagen, du jetzt gesagt.
Ich weiß, aber es ist.
Aber vielleicht eine elegantere Brücke. Es ist ja tatsächlich eine Unterstellung, die Sie nicht alleine so fühlen. Es ist ja auch erstmal eine Wahrnehmung. Aber es gibt auch Gesetze, anhand derer man das ein oder andere feststellen kann. Und es zeigt sich ja schon sehr deutlich, dass die Verbände und vor allem eben auch die Unternehmen, die im Bereich der erneuerbaren Energien unterwegs sind, große Bedenken haben, was zum Beispiel die neue Redispatch-Regelung und die EEG-Reform angeht. Es gibt jetzt einen neuen Vorschlag, der etwas abgeschwächt ist, wo es bestimmte Dinge gibt, wie zum Beispiel die Kapazitätslimitierung. Also man kann ja bestimmte Regionen als kapazitätslimitiert ausweisen. Im ursprünglichen Vorschlag sollte das auf 10 Jahre möglich sein, jetzt nur noch auf 6 Jahre. Sehen Sie, wie bewerten Sie das? Erstmal so gefragt.
Schwierig. Also im Sinne von eine finale Beurteilung abzugeben, ist aktuell sehr, sehr schwierig, weil die Vorschläge dieser Anpassung von 10 auf 6 Jahre runter, von 3 auf 5% hoch, die 12 GW-Sonderausschreibung Wind, die jetzt dann auftauchen, die vorher nur sozusagen im Äther unterwegs waren, ist alles sehr, sehr frisch in der Diskussion. Und meines Wissens gibt es auch noch keinen regierungsinternen Beschluss, dass man tatsächlich so ins Parlament gehen möchte. Das ist erstmal, ist es ein Vorschlag aus dem Ministerium, was meines Wissens erstmal noch nicht abgestimmt ist.
Es ist aber ein klarer Schritt in die Richtung.
Es ist ein Schritt in die Richtung, definitiv. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wo kommt's her? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, explodierende Tankstellenpreise haben da vielleicht einen gewissen Zusatzeffekt gehabt. In dem Falle dann einen positiven, dass wir mehr erneuerbare Energien in Deutschland bekommen. Nichtsdestotrotz, da es wäre mehr möglich, glaube ich, wenn man wirklich sagen möchte, wir wollen zu 100% erneuerbar im Bereich Stromversorgung, Wärmeversorgung, Mobilität werden und setzen einen klaren Fahrplan auf. Ich glaube, es wäre viel mehr, viel einfacher möglich als das, was jetzt schon wieder passiert.
Auch Sie haben aber ja auch an einer Stelle in unserem Gespräch schon gesagt, naja, wir müssen vor allem gucken, was machen wir mit dem vielen Strom, den wir ja auch ständig abriegeln müssen. Das ist ja so ein bisschen der Ausgangspunkt, von dem Katharina Reiche immer kommt und sagt, das ist nicht effizient, wie wir im Moment diese Energiewende vorantreiben. Sehen Sie da Ihren Punkt?
Ja, ich sehe Ihren Punkt definitiv und ich verstehe, dass man den Ausbau der erneuerbaren Energien steuern muss, definitiv. Was ich nicht verstehe oder beziehungsweise, ja.
Wo es Ihnen schwerfällt, den Standpunkt nachzuvollziehen.
Wo es mir schwerfällt, das ist, ich sag mal, ein sauberes volkswirtschaftliches Kalkül zu machen an der Stelle. Was kostet uns denn Energieversorgung in diesem Land mit welcher Lösung? Und ich würde behaupten, die Variante, die Katharina Reiche, das ist eine Unterstellung, im Kopf hat, ist dann doch sehr stark. Wir errichten die Anlagen da, wo es am billigsten ist, den Strom zu produzieren und transportieren ihn dann dahin, wo er gebraucht wird. Und da würde ich sagen, das ist aber kein volkswirtschaftliches Kostenkalkül, weil der Netzausbau überhaupt nicht berücksichtigt wird, den wir brauchen, um das zu machen. Also mir fehlt hier eine saubere Analyse. Bringen mehr Windräder in Süddeutschland nicht einfach, sind sie nicht volkswirtschaftlich besser? Weil wir weniger Netzausbau haben. Wir erschaffen auch eine höhere Resilienz, was die Versorgungssicherheit angeht, durch die geografische Entzerrung. Das heißt, wir haben eine größere Fläche, in der wir nachher Wind ernten können. Das heißt aber auch, wir können stärker ausgleichen zwischen Flaute und Wind. Da fehlt es mir, muss ich ganz ehrlich sagen, das Thema, und das ist ein Thema, wo ich echt schockiert bin, dass man in Deutschland darüber nicht reden darf. Das ist der Strompreiszonensplit, wo man sagen muss, diese Einheitspreiszone so zu tun, als wäre es egal, ob ich Strom in Freiburg produziere oder auf Rügen produziere. Deutschland ist eine Kupferplatte. Das ist überall hat es nachher den gleichen Großhandelspreis. Das ist einfach falsch. Das ist der falsche Ansatz. Und das alles, was wir in den letzten Jahren sehen, ist meines Erachtens ein Rumdoktern an dem falschen Ansatz. Und dann muss man hier einen Korrekturmechanismus einbauen, um irgendwie die gewünschten Effekte hinzubekommen. Ich würde behaupten, wenn wir die Einheitspreiszone auflösen würden, regionale Strompreise zulassen würden, dann kriegen wir genau die Steuerungswirkung, die wir haben wollen.
Da Oder? Wüsste ich jetzt gar nicht, wo Katharina Reiche steht, aber ich bin mir relativ sicher, dass es dort Schwierigkeiten gäbe mit den Landesregierungen von Bayern und Baden-Württemberg, weil dann nämlich ganz offensichtlich werden würde, dass man in Bayern politisch die Windkraft verhindert hat und in Baden-Württemberg war es jetzt der ganze Blumenstrauß an Themen. Und dann hätten doch aber die süddeutschen Regionen zunächst einmal sehr viel höhere Strompreise als zum Beispiel die norddeutschen Regionen.
Ja. Aber man hat in der Vergangenheit sich ja auch auf seinen fossilen und atomaren Kraftwerken ausgeruht. Tut jetzt auch so, als würde einem der Atommüll nichts angehen. Also ich würde schon sagen, also da muss man diese Suppe, die man sich eingebrockt hat, auch auslöffeln. Auf
also
der anderen Seite
Zucker
sind wir auch die wirtschaftlich stärkeren Bundesländer, die es sich leisten könnten.
Und das ist aber natürlich auch genau das Argument, was ich auch nachvollziehen kann, was ja auch die Bundespolitik anführt, die sagt, naja, wir wollen aber diese vielen Industriearbeitsplätze, die es in gerade in Baden-Württemberg und Bayern nun mal gibt, die wollen wir auch da erhalten und deshalb brauchen wir da nach wie vor günstigen Strom. Eine Idee ist es ja auch, und das war ja auch ganz klar so geplant von der aktuellen Bundesregierung, dafür dann eben Gaskraftwerke vor allem in Süddeutschland zu bauen. Da sagen Sie aber auch, das ergibt volkswirtschaftlich keinen Sinn.
Also die Gaskraftwerke müssen ja meines Erachtens da gebaut werden, wo sie systemisch notwendig sind. Und das System ist ein technisches System, was also sagt, ich habe einen Bedarf an einer bestimmten Stelle zu einer bestimmten Uhrzeit und ich probiere, den irgendwie zu decken. Jetzt aus politischen Gründen zu sagen, wir stellen die nach Süddeutschland, damit die auch irgendwas haben, scheint mir widersinnig zu sein, weil was passiert denn, wenn Flaute in Norddeutschland ist? Wir probieren den Strom aus Gaskraftwerken aus Süddeutschland dann auf nicht vorhandene Übertragungsnetze nach Norddeutschland zu schieben. Das scheint mir auch nicht sehr sinnvoll zu sein.
Das hat ja auch nicht geklappt. Also diese Idee, wir versuchen das Ganze nach Süddeutschland zu verlagern, das klappt wohl nicht. Das muss man jetzt neutral sozusagen ausschreiben. Zu Ihrem Argument, das ist ja eigentlich ein Argument, was gerade in solch finanz- und wirtschaftsstarken Bundesländern eigentlich immer gezählt hat, das volkswirtschaftliche Konzept, was Sie immer wieder angesprochen haben. War das die Art und Weise, wie Sie jetzt bei Ihnen in Schönau im Schwarzwald die Menschen, die Sie ja wahrscheinlich auch überzeugen mussten und die Kommunen davon überzeugen konnten, denn Sie haben es ja gemacht. Sie haben ja viel Windkraft dort ausgebaut.
Ja, also ich glaube, wir als EWS, wir sind eine Genossenschaft, eine Bürgerenergiegenossenschaft, mittlerweile auch die größte in Baden-Württemberg.
Ich glaube, Sie haben mehr als 15.000 Mitglieder.
Genau, haben wir. Gehen jetzt stramm auf die 16.000 zu.
Das ist schon mal ein Fußballstadion, voll ein kleines.
Ja, ein kleines. Ich glaube, es ist sehr wichtig, da den offenen Dialog zu suchen und auch klar, ich sag mal, nahbar zu sein, die Lösung gemeinsam zu erarbeiten, da ranzugehen. Ich glaube schon, dass das vertrauensbildend ist und ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, wobei das wird nicht immer gesehen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ein wichtiger Aspekt aus meinen Augen ist schon heraus, dass man ja eine Mission hat, zu sagen, unser Thema ist Klimaschutz. Wir wollen Klimaschutz. Dafür setzen wir uns ein und das ist nichts Betriebswirtschaftliches, wo man sagen kann, wir privatisieren hier irgendwie die Erträge an der Stelle. Klimaschutz ist einfach ein soziales Gut sozusagen. Und da ernsthaft und glaubwürdig dran zu arbeiten, natürlich muss man auch auf die eigene Wirtschaftlichkeit achten, aber ich sag mal, auch 3% ist eine positive Verzinsung. Man muss nicht 15% machen.
Aber spannend, weil wir hier schon häufig hören, naja, mit dem Argument Klimaschutz halten wir uns lieber zurück. Wir verweisen vor allem darauf, was die Kommunen finanziell davon haben können oder die Menschen ganz direkt, wenn es
oder
über
die Unternehmen.
Bürgerbeteiligung, Genossenschaft oder die Unternehmen. Sie sagen umgekehrt, man darf ruhig auch mit dem Thema Klimaschutz vorausgehen. Das ist Ihre Erfahrung bei Ihnen.
Definitiv darf man und ich würde mir da auch viel mehr Unternehmen noch wünschen, die auch klar sagen, ich verzichte in Anführungszeichen auf betriebswirtschaftliches Ergebnis, weil mir dieses gemeinschaftliche Ziel Klimaschutz sowas so wertvoll ist. Und da würde ich mir, das wäre auch, ich sag mal, für das Jammertal deutsche Wirtschaft, deutscher Standort Deutschland, ich würde mir da einen Ruck wünschen, der durchs Land geht, dass man tatsächlich sagt, wir machen jetzt Transformation, wir stellen uns jetzt hier neu auf. Hinsichtlich einer sich verändernden Welt, insbesondere Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Trinkwasserversorgung, Lebensgrundlagen sichern etc. pp. Also aus meiner Sicht ist da in den letzten Jahren insbesondere, und das ist ja ein Theater, was viele Leute zunehmend auch satt haben, wenn man auf die große weltpolitische Ebene guckt, wo man sagt, das ist so irrelevant, worüber da gestritten wird an vielen Stellen. Das ist ganz traurig und dramatisch, dass so viele Menschen darunter leiden, dass eine Handvoll viel zu gieriger Menschen nicht genug bekommen kann. Also das ist schon irgendwie eine Sippenhaft, in die da die Weltbevölkerung von zwei Händen von Leuten nachher genommen wird, bei denen es nur um den eigenen Profit geht. Das ist schon extremst bedenklich.
Und ich glaube, das können wir so stehen lassen. Gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Meine Befürchtung hat sich bewahrheitet. Wir hätten locker eine Stunde oder sogar 90 Minuten reden können.
Ich glaube auch.
Beim nächsten Mal müssen wir einen längeren Termin machen. Haben Sie vielen Dank. Alexander Sladek von der EWS Schönau. Viel Erfolg beim weiteren Windausbau in Baden-Württemberg. Auf Wiederhören.
Vielen Dank.